Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Die Hitze hat Österreich fest im Griff. Das wäre jetzt keine große Nachricht wert im Juli oder August, aber im April ist dann das doch etwas anderes.
Seit Beginn der Messungen hat es noch nie so zeitig im Jahr 30 Grad gehabt.
Die hohen Temperaturen setzen den heimischen Gletschern immer mehr zu. So wie 1920 etwa sieht der berühmteste Gletscher Österreichs, die Pasterze am Großglockner, schon lange nicht mehr aus.
Und nicht nur die Gletscher leiden unter diesen Rekordtemperaturen. Eigentlich sind 30 Grad und Sonnenschein im April ja auch mal ganz angenehm. Für uns Menschen, die meisten zumindest. Aber normal ist das nicht. Und die Natur kommt dadurch immer stärker unter Druck. Die große Frage, wenn wir im April jetzt schon 30 Grad haben, was blüht uns dann im Hochsommer? Und haben wir in einigen Jahren überhaupt noch einen Winter, wie wir ihn aus unserer Kindheit kennen? Darüber sprechen wir heute. Egal, wo man hinschaut am vergangenen Wochenende, auf Social Media ist es einmal die Balkoneinweihung, einmal die erste Grillerei dieses Jahres und in den Nachrichten heißt es nur Rekordtemperaturen. Es war sehr warm am Wochenende und Gudrun Springer, du hast das für die Standard-Chronik-Redaktion auch noch ausführlicher nachrecherchiert. Was waren denn jetzt so wirklich die höchsten Temperaturen und die Temperatur-Hotspots in ganz Österreich? Wie rekordverdächtig waren diese Temperaturen?
Ja, es war sehr rekordverdächtig. Das vergangene Wochenende am Sonntag wurden in Bruck an der Mur in der Steiermark 30 Grad erreicht und das ist sehr ungewöhnlich. Das ist wirklich ungewöhnlich früh. Es war also der früheste Hitzetag seit Messbeginn der Temperaturen in Österreich. Und es haben auch einige Wetterstationen einfach wirklich ihre höchsten Apriltemperaturen gemessen seit ever, also seit sie messen. Zum Beispiel die Schmittenhöhe in Salzburg, die liegt auf 1956 Metern und hat 16,9 Grad gemessen. Und der Rekord für April lag zuletzt bei einem halben Grad weniger und das war auch erst 11 Tage später, 1934, am 18. April. Und überhaupt sind in vielen Teilen des Landes, in Kärnten, in Niederösterreich, in Oberösterreich, in Salzburg, an mehreren Stellen 29 Grad gemessen worden. Also diese 30 Grad in Bruck an der Mur waren jetzt nicht irgendeine Ausreißer. Zum Beispiel in Dellach im Trautal lag man ganz nahe dran mit 29,8 Grad. Das war fast der höchste Rekord im April in Kärnten. Interessanterweise lag der auch am 7. April, war der höchste April-Temperaturrekord, und zwar 2011 in Pörtschach mit 29,9 Grad. Und ja, das Wochenende waren einfach außergewöhnlich hohe Temperaturen und es war im Schnitt um etwa 10 bis 15 Grad wärmer, als es im Durchschnitt eben an den ersten Apriltagen normalerweise ist.
Insbesondere die langfristigen Temperaturentwicklungen sind auch in unserer Wissenschaftsredaktion beim Standard immer ein großes Thema. Tanja Traxler, du leitest dieses Ressort. Kannst du auch noch mal kurz einordnen, wirklich, wie historisch diese 30 Grad im April, die wir da gesehen haben, waren auf lange Sicht?
Ja, gute Frage. Also 30 Grad im April ist definitiv ungewöhnlich, hat es aber auch schon früher mal gegeben, wenn man länger in der Zeit zurückblickt. Besonders ungewöhnlich an diesem Wochenende war, dass es der erste Hitzetag mit über 30 Grad war, der bereits so früh im Jahr war, also am 7. April. Und damit ist der langjährige Rekordhalter für den ersten Hitzetag des Jahres auch überholt worden. Der lag nämlich bisher beim 17. April. Das war im Jahr 1934. Da ist die 30-Grad-Marke in Salzburg eben an diesem Tag geknackt worden. Also um es nochmal zusammenzufassen, so früh wie diesmal hatten wir in der Messgeschichte in Österreich noch nie einen Hitzetag mit eben 30 Grad. Aber Hitzetage im April, das ist kein völlig neues Phänomen. Das hat es auch früher schon gegeben. Normalerweise ist das halt eher erst später im April Richtung Mai hin.
Aber denke ich, ist richtig, dass man das dann trotzdem so eine Art Jahrhundertrekord nennen könnte? In unserem Jahrhundert, in unserem Jahrtausend hat es das in der Form noch nicht gegeben.
Ja, genau. Also die Messgeschichte deckt leider nicht das ganze letzte Jahrtausend ab. Aber Jahrhundertrekord definitiv, da haben wir nichts in unseren Messdaten, dass es schon früher mal im Jahr vor dem 7. April in Österreich die 30-Grad-Marke geknackt worden ist. Also das ist definitiv sehr außergewöhnlich.
Gudrun, wir müssen dann gleich noch auch über ein paar negative Aspekte reden, durch diese Temperaturen für die Gletscher, für die Natur und so weiter. Aber so grundsätzlich waren doch auch viele Leute jetzt mal wieder bereit für so einen schönen sonnigen Tag, oder?
Ich glaube, das sind viele Menschen in Österreich nach dem Winter. Ja, ich meine, man sieht ja auch, die Leute gehen gerne dann hinaus, sie sind aktiver, das macht ja auch oft gute Laune. Die Sonnenstrahlen tun ja auch nachweislich dem Körper gut, er bildet dann Vitamin D. Also das ist natürlich alles sehr positiv. Aber was bei mir auch, was ich so im Umkreis mitbekommen habe, war oft der Satz, es ist zwar so schön, aber man weiß schon gar nicht mehr, ob man sich darüber jetzt freuen darf. Eben auch, weil es ja doch immer verbunden ist mit den Gedanken daran, dass wir einfach eine Klimaerwärmung auch haben und das damit auch zusammenhängt.
Vorteile und Nachteile. Du hast gerade schon angesprochen, Sonnenstrahlen können auch gesund sein für den Körper. Kann das Ganze auch schlechte Seiten haben, wenn jetzt die Temperaturen da um 10, 15 Grad innerhalb weniger Tage springen? Muss ich irgendwie auf meinen Kreislauf jetzt besonders achten oder irgendwas anderes?
Ja, also es gibt Menschen, die sozusagen wetterfühlig sind. Das ist oft so Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, auch die Tendenz zu Migräne ist größer, sich abgeschlagen fühlen, Kreislaufprobleme, auch Schlafstörungen. Eine Gruppe, die mir gleich eingefallen ist, für die es besonders problematisch ist, sind auch die Allergiker. Also jetzt nicht dieser eine warme Tag, sondern ich habe mit dem Leiter des Polleninformationsdienstes, Markus Berger, gesprochen. Der hat gesagt, das warme Frühjahr hat sehr deutliche Auswirkungen für die Allergikerinnen und Allergiker. Also zum Beispiel blühen die Frühblüher, also Esche und Birke, noch viel früher. Und es ist oft schwierig einzuschätzen für Allergikerinnen und Allergiker, wann jetzt ihre Saison quasi losgeht, weil es eben durch so warmes Wetter sich auch total verschieben kann. Und sie haben jetzt auch nachgemessen, also beim Polleninformationsdienst nachgeschaut, was sie für Aufzeichnungen haben und gesehen, dass eben so in den letzten 20 Jahren sich ungefähr die Saison für diese Frühblüher um 14 Tage nach vorne verschoben hat. Und die hohen Temperaturen erzeugen halt auch Stress bei den Pflanzen und dadurch kommt es auch zu einer höheren Pollenbelastung. Also die wollen quasi noch schnell sich vermehren, die Pflanzen, und haben dann eben noch mehr Pollenausschüttung, was wieder zu einer höheren Belastung führt. Und es blühen zum Beispiel auch schon erste Gräser, was recht früh ist, weil wir einfach so ein warmes, frühes Frühjahr haben. Und genau, also das hat diverse gesundheitliche Auswirkungen.
Also nicht nur für Menschen, sondern es bringt auch die Natur, das Ökosystem durcheinander.
Genau, das kann man sicher auch so sagen, ja.
Dazu ist noch anzumerken, dass Hitzetage eben für Pflanzen, besonders die an unser gemäßigtes Klima angepasst sind, einen gewissen Stress bedeuten. Und so früh im Jahr sind viele Pflanzen noch weniger widerstandsfähig als zum Beispiel im Hochsommer, wo sie schon viel mehr entwickelt sind und dann vielleicht noch besser mit dem Stress umgehen können, wo es auch mehr Schatten gibt von den Bäumen, die dann auch schon belaubt sind und eben, ja, was jetzt noch nicht der Fall ist. Und generell ist es ja sowieso so, dass die Artenvielfalt unter Druck steht. Es ist bekannt, dass das 6. große Artensterben voll im Gange ist. Das betrifft Pflanzen ebenso wie unterschiedliche Tierarten, von Insekten bis Säugetiere. Und solche gehäuften Wetterextreme und Hitzestress, das ist alles andere als hilfreich dabei, wenn ohnehin schon lidierte Arten quasi ums Überleben kämpfen.
Und ich musste auch denken an so Dinge wie erste Obstbäume, die jetzt blühen, die dann aber vielleicht doch wieder einen Frost noch abkriegen. Wir haben ja noch nicht die Eisheiligen gehabt und wo dann vielleicht die Bienen nichts zu essen haben werden in den nächsten Monaten, weil alles so durcheinander kommt. Und Gudrun, wenn wir jetzt schon im April 30 Grad sehen, was blüht uns dann erst im Hochsommer dieses Jahr? 50 Grad in Österreich oder was?
Ja, der Hochsommer, der wird schön und angenehm warm und sonnig. Nein, ich kann ihn natürlich noch nicht prognostizieren. Ich schon gar nicht. Und auch bei Cheers for Austria, also der Alexander Orsig, mit dem ich da gesprochen habe, hat mir gesagt, er wagt da keine Prognose. Aber er konnte ein paar Gedanken mit mir teilen. Und zwar hat er gesagt, dass eben, wenn alle weiteren Monate so einen Durchschnittsverlauf haben von der Temperatur her, wie die bisherigen 4 des Jahres, dann wird es das wärmste Jahr der Messgeschichte. Das ist einmal schon klar. Vor allem war eben auch der Februar extrem warm vergleichsweise. Und dann eben März und auch April April zeichnet sich schon ab. Aber auch wenn die nächsten Monate nur durchschnittlich sind, ist es auf dem Weg dorthin, ein sehr warmes Jahr zu werden. Und auch wenn es noch mal ein, zwei kältere Monate geben sollte, deren Durchschnittstemperatur eben unter dem liegt, was man bisher gemessen hat, auch dann wird es noch unter die Top 5 gehen. Also das wird sicher ein Rekordjahr werden. So weit hat er sich schon aus dem Fenster gelehnt sozusagen.
Wir sind gleich zurück.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Wir haben einige Rekordmonate schon gesehen, was die Temperatur dieses Jahr angeht. Wir sind auf dem besten Weg, ein Rekordjahr wieder zu sehen. Wir haben einen Jahrhundertrekord jetzt mit diesem frühesten 30 Grad im Apriltag gesehen. Und Tanja Traxler, gerade mit euch in der Wissenschaft reden wir ja so oft über den Klimawandel. Wir reden auch über so Temperaturziele, zum Beispiel dieses 1,5 Grad Ziel. Und angesichts dieser ganzen Rekorde frage ich mich, müssen wir diese Ziele nicht eh schon längst überschritten haben mittlerweile, so traurig das ist?
Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, Tobi. Ich kann sie leider nicht letztlich beantworten, weil sich dazu auch die Fachwelt noch uneins ist. Also worum geht's eigentlich? 2015 hat sich eben die internationale Staatengemeinschaft bekanntermaßen in Paris darauf geeinigt, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Und möglichst eine Begrenzung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu erreichen. Warum diese 2 Grad, 1,5 Grad? Der Hintergrund ist einfach, dass die Klimamodelle zeigen, dass ab einer globalen Erwärmung, die 2 Grad Celsius übersteigt, irreversible sogenannte Kippphänomene eintreten. Also es kommt da zu möglicherweise selbstverstärkenden Prozessen, die das ohnehin sich erwärmende Klima noch zusätzlich erwärmen. Und es gibt eben die Befürchtung, dass das Klimasystem dann gewissermaßen außer Kontrolle gerät. Es sind dann einfach keine linearen Prozesse mehr, wo wir genau berechnen können, wie viel Emissionen haben so und so viel Erwärmung zur Folge, sondern es treten nicht lineare Effekte auf, wo wir einfach nicht genau sagen können, was dann passieren wird. Man sollte dabei auch im Auge behalten, seit es Menschen auf dieser Erde gibt, hat die globale Temperatur noch nie diese Marke von 2 Grad über dem vorindustriellen Zeitalter überschritten. Das heißt, wir würden in ein völlig neues Klimaregime eintreten, mit dem die Menschheitsgeschichte noch nie konfrontiert war. Ist logisch, dass das mit sehr vielen Risiken einhergeht, die wir gar nicht kennen können. Und im Sinne des Vorsorgeprinzips wollen wir das eben unbedingt vermeiden. Ja? Die magische Grenze scheint da eben bei 2 Grad zu sein, aber auch schon vorher treten Effekte auf, also kippen einzelne Elemente. Da ist noch nicht so die große, ja, außer Kontrolle geraten Situation zu vermuten, aber trotzdem sind das Phänomene, die wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Und deswegen ist eben dieses 1,5 Grad Ziel so wichtig im Blick zu behalten.
Aber das heißt, wo genau wir stehen auf diesem Weg Richtung 1,5 oder 2 Grad Ziel, das kann man nicht so einfach sagen.
Ob wir das jetzt quasi fast schon überschritten haben oder nicht, das ist eben gar nicht so leicht zu sagen. Wir sind sehr kurz davor, das zumindest kurzfristig zu überschreiten. Die kurzfristige Überschreitung, wenn dann das Temperaturpendel wieder zurückschlägt, wäre jetzt nicht so schlimm. Schlimmer wäre, wenn wir das wirklich dauerhaft überschreiten und ja, die globale Erwärmung dauerhaft über diesen 1,5 Grad Ziel oder sogar noch höher zu liegen kommt. Und da ist sich eben die Fachwelt jetzt auch noch uneins. Also wir haben ja jetzt fast jeden Monat einen neuen Temperaturrekord gesehen in den vergangenen Monaten. Wärmster Jänner, wärmster Februar etc. Und letztes Jahr war es genauso. Natürlich sieht das alles so aus, dass wir auf dem Weg dorthin sind. das 1,5-Grad-Ziel zu überschreiten. Fraglich ist noch, ist das eine kurzfristige Überschreitung oder eine dauerhafte Überschreitung.
Aber es ist auf jeden Fall 5 vor 12, verstehe ich das richtig?
Ja, oder sogar noch später.
Tanja, vielleicht ein gutes Beispiel für dieses Thema Kippphänomene, das du vorher gesagt hast. Da muss ich denken, gerade in Österreich, an unsere Berge, an unsere Gletscher, an den ganzen Schnee, den wir früher hatten. Da hört man ja auch, dass das immer weiter schmilzt, dass viel nicht mehr da ist von dem Eis, das früher da war. Und ich nehme an, da wird dann auch weniger Kälte gespeichert und so weiter. Also das wird sich dann auch wahrscheinlich ewig fortsetzen und noch schlimmer werden, oder?
Ja, das sieht ganz so aus. Es ist erst vergangene Woche der aktuellste Gletscherbericht erschienen, wo eben erneut nachgewiesen wurde, dass die Gletscher in Österreich sich ja wieder ganz deutlich zurückgezogen haben. Nicht ganz so stark wie in dem Jahr davor, aber fast genauso stark. Und ja, dass wir eigentlich schon in wenigen Jahren oder Jahrzehnten in Österreich eisfrei sein werden und es gar keine Gletscher mehr geben wird. Das ist auf jeden Fall die kurzfristige Entwicklung und die ist nicht aufzuhalten. Selbst wenn wir das 1,5-Grad-Ziel doch noch erreichen würden, sind die Gletscher in Österreich jetzt kurzfristig nicht zu retten. Natürlich, wenn sich das Klima langfristig wieder einpendeln würde, könnte das wieder anders aussehen, aber die kurz- und mittelfristige Entwicklung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ist definitiv so, dass die Gletscher in Österreich verschwinden werden.
Mit dementsprechenden Folgen auch für den Wintersport und für die ganze Winterlandschaft, wie wir sie gekannt haben, immer, oder?
Ja, allerdings, ja. Also die Gletscher in Österreich haben ein extrem großes touristisches Potenzial. Für die Tier- und Pflanzenwelt sind die Gletscher jetzt gar nicht so wichtig. Also es ist wichtig, dass es im Winter Niederschlag gibt, dass es Schnee gibt, der dann schmilzt und es einfach dann Wasser gibt das ganze Jahr über. Aber das kann auch gegeben sein ohne Gletscher. Also die Wasserversorgung in Österreich liegt nicht vor dem Erliegen, nur weil wir keine Gletscher mehr haben. Aber Gletscher haben eben ein extrem großes touristisches Potenzial. Die Franz-Josefs-Höhe, wo man auf die Pasterze blicken kann, den größten Gletscher Österreichs, ist nach dem Schloss Schönbrunn der zweitmeist besuchteste Ort in ganz Österreich. Ja, also da ist wirklich ein enormer Faktor. Und wer immer schon mal bei einem Gletscher war in der Nähe, weiß, was für ein wirklich beeindruckender Anblick das ist, auch wenn es dieser Tage traurig ist, da eigentlich nur beim Schmelzen zusehen zu können. Ja, also das hat durchaus Folgen, die man vielleicht nicht fürs Erste so erwarten würde.
Tanja, wir haben heute schon gehört, es ist nicht ganz einfach, die Temperaturen für den kommenden Hochsommer jetzt zum Beispiel zu prognostizieren, aber wir können auf jeden Fall damit rechnen, dass es da wieder sehr hohe, vermutlich Rekordtemperaturen geben wird. Und gerade diese ganzen Klimaziele, die sind ja alle sehr langfristig angelegt, oder? Kann man irgendwie schon voraussagen, mit was wir in ferner Zukunft oder auch in mittelferner Zukunft rechnen müssen? Also in 100 Jahren von jetzt oder von mir aus in 10 Jahren, ist es dann ganz normal, dass wir im April schon 40, 50 Grad haben und das ganze Jahr über noch viel, viel höhere Temperaturen? Oder wie schaut das aus? Was sagt die Wissenschaft da?
Ja, extrem schwer zu sagen. Das wüsste ich auch sehr gerne. Aber es hängt von so vielen Faktoren ab. Es hängt natürlich zuallererst mal von unserem Verhalten ab und wie es gelingt, den Ausstieg aus Treibhausgasemissionen doch noch zu bewerkstelligen und in welchem Zeitraum das global gelingt. Davon hängt letztlich alles ab. Ein anderer nicht zu unterschätzender Faktor, wenn wir uns die Temperaturen in Europa ansehen im Lauf dieses und des nächsten Jahrhunderts, ist natürlich auch der Golfstrom, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Also wenn das Polareis noch weiter zurückgeht, besteht eben das Risiko, dass der Golfstrom kippt. Und das ist die Wärmepumpe für Europa sozusagen. Und wenn das wirklich passieren würde, was mit der zunehmenden Erwärmung im Laufe der nächsten Jahrzehnte sein kann, also es ist noch sehr schwer zu sagen, wie wahrscheinlich oder nicht, weil das auch von sehr vielen Faktoren abhängt. Aber wenn das wäre, dann würden wir Winter in Österreich erleben, wie wir sie noch nie erlebt haben, nämlich so kalt, wie wir sie noch nie erlebt haben, und würden Temperaturextreme in die ganz andere Richtung sehen, jedenfalls im Winter. Ja. Also das ist eben diese paradoxe Situation, dass die globale Wärmung insgesamt dazu führen könnte, dass es lokal in Europa viel kälter wird, insbesondere im Winter. Wenn wir jetzt mal von dieser Möglichkeit absehen und davon ausgehen, dass der Golfstrom nicht kippt, was natürlich zu hoffen ist, weil das eine sehr enorme klimatische Umstellung ist, hängt das Ausmaß der Erwärmung eben einfach von den Emissionen ab und wie schnell es gelingt, die zu reduzieren, vielleicht auch wieder aus der Atmosphäre herauszubekommen. Definitiv wird es wärmer werden, also das ist nicht zu verhindern. Und definitiv wird es auch so sein, dass die Extreme zunehmen werden, also in alle Richtungen, Temperaturextreme, Niederschlagextreme, genauso Dürren wie Überflutungen, Hagel und so weiter. Aber ja, wenn wir ins nächste Jahrhundert blicken, gibt es noch so viele Unbekannte, dass wir da noch keine gesicherten Aussagen treffen können, wie heiß oder kalt oder was auch immer es da werden wird. Es liegt an uns und wie wir handeln, und wir haben da wirklich noch viel in der Hand. Jedes Zehntel Grad globale Erwärmung zu begrenzen zählt und hat auch große Auswirkungen auf die Stabilität des Klimas in Europa und in Österreich.
Einmal noch zurück vom großen Maßstab und hin zur aktuellen Woche, zu den nächsten Tagen und zu dir, Gudrun Springer. Wir haben ein rekordverdächtiges Wochenende gesehen, ein Rekordwochenende tatsächlich. Aber ich glaube, man kann oder muss jetzt abschließend sagen, zumindest diese 30 Grad im April, die sind jetzt in den nächsten Tagen erstmal wieder vorbei, oder?
Ja, fürs Erste. Jetzt ist es noch warm und mild und morgen beginnt es dann im Westen schon tief sich bemerkbar zu machen. Also es gehen dann die Temperaturen hinunter, es wird unbeständig etc. Aber es ist nicht ganz vorbei mit diesen warmen Temperaturen. Zum Freitag hin soll sich dann wieder das Hochdruckwetter langsam durchsetzen und es dürfte wieder ein warmes Wochenende bevorstehen.
Und vor allem mit Blick auf das restliche Jahr dürften wir noch einige Gelegenheiten haben, um Podcasts über neue Temperaturrekorde zu machen. Gudrun Springer, vielen Dank, dass du heute hier bei uns im Podcast warst.
Gerne, danke.
Und wer mehr über Themen wie Gletschersterben, den Golfstrom oder Artenvielfalt hören will, die oder der kann auf jeden Fall auch in euren Podcast Tanja bei Rätsel der Wissenschaft reinhören. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Und danke dir, dass auch du heute bei uns bei Thema des Tages warst, Tanja Traxler.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wir sprechen unter anderem über die ersten 6 Monate nach dem Terroranschlag der Hamas in Israel und dem Krieg in Gaza und über die Sonnenfinsternis. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages gut gefunden haben, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Hamas-Anschlag vom 7. Oktober 2023 auf Israel hat gestern am Sonntag vor genau 6 Monaten stattgefunden. Noch immer ist ein großer Teil der Menschen, die damals entführt wurden, in Geiselhaft der Hamas. Ähnlich lange dauert aber auch schon der Krieg in Gaza, der darauf gefolgt ist. Laut aktuellen Meldungen zieht sich die israelische Armee aktuell zwar aus dem südlichen Khan Yunis zurück, was das aber für eine angedrohte Großoffensive auf die noch größere Flüchtlingsstadt Rafah im Süden von Gaza bedeutet, das ist noch unklar. Seit dem Wochenende hat es vermehrt Berichte gegeben, die den Rückzug auf einen möglichen Durchbruch bei Verhandlungen um eine Waffenruhe zurückführen. Die Hamas haben das heute am Montag aber auch wieder dementiert. Eine Waffenruhe würde wohl auch eine Freilassung von Geiseln durch die Hamas bedeuten und auch das Freikommen von Palästinensern aus israelischen Gefängnissen. Aktuelle Updates lesen Sie fast rund um die Uhr im Live-Ticker auf der Standard.at. Zweitens, in Brüssel gibt es heute eine Anhörung zum Tiroler Transitstreit. Es geht um die Frage, ob Österreich am Brenner den zeitweise enormen Lkw-Verkehr einschränken darf. Bayern und Italien kritisieren das, weil es den freien Warenverkehr einschränken würde, der in der Europäischen Union ja eigentlich garantiert ist. Italien hat Österreich deshalb bereits geklagt. Bei der heutigen Anhörung in Brüssel legen Italien und Österreich nochmal ihre Standpunkte dar. Danach entscheidet die EU-Kommission, ob auch sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einleitet oder nicht. Und drittens, heute am 8. April gibt es ein extrem seltenes Ereignis, eine totale Sonnenfinsternis. Und jetzt muss ich Sie auch schon wieder enttäuschen, denn zu sehen sein wird die vor allem in Nordamerika. Eine teilweise Sonnenfinsternis gibt es ja öfter mal, aber eine totale Version, bei der sich der Mond zu 100% vor die Sonne schiebt, hat zuletzt 2017 in Nordamerika stattgefunden. Und damals war sie kürzer zu sehen und außerdem gibt es jetzt auf der Sonne gerade besonders starke Plasmastürme zu sehen, die auch beeindruckend aussehen werden. Wenn auch Sie jetzt Lust auf Sonnenfinsternis schauen bekommen haben, dann habe ich einige Optionen für Sie. Im Jahr 2025 zum Beispiel wird es eine partielle Sonnenfinsternis in Österreich geben. 2026 kann man dann eine totale Sonnenfinsternis in Spanien beobachten. Und wenn Sie die totale Sonnenfinsternis in Österreich sehen wollen, dann müssen Sie wohl bis zum Jahr 2081 warten. Die genauen Daten und mehr spannende Hintergrundinfos zur heutigen Sonnenfinsternis können Sie auf der standard.at nachlesen und dort auch alles andere Wichtige zur aktuellen Nachrichtenlage sehen. Und eine Info habe ich noch zur Sonnenfinsternis: Wenn Sie aus welchem Grund auch immer in die Sonne schauen, unbedingt eine Sonnenfinsternisbrille verwenden, sonst kann sehr viel schiefgehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Inside Austria. Der hat die Geschichte, die unglaubliche Geschichte um den vermeintlichen russischen Spion im österreichischen Verfassungsdienst rund um Egisto Ott nochmal nacherzählt mit meinem persönlichen Highlight, nämlich dem kulinarisch inspirierten Decknamen, den Egisto Ott während seiner Einsätze in Italien verwendet hat. Wenn Sie den hören wollen, dann müssen Sie wohl bei Inside Austria reinhören, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mal etwas ganz anderes wollen, nämlich Inside Austria live sehen, dann gibt es diese Möglichkeit Anfang Mai beim Journalismusfest in Innsbruck. Am 5. Mai um 13 Uhr wird eine Live-Inside Austria-Folge aufgezeichnet zur großen Frage: Kann der Rechtsruck in Österreich noch gestoppt werden? Eintritt ist frei. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht es mit einem Standard-Abo. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem meine Kollegin Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Gibt es außerirdisches Leben?
Haben Tiere ein Bewusstsein?
Können wir durch die Zeit reisen?
Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler.
Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur.
Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert.
Wo die Aliens bleiben.
Und die Fusionskraftwerke.
Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Überall, wo es Podcasts gibt.